Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute mit einem thematischen Dauerbrenner, das Drug Checking. Seit letztem Jahr ist das Drug Checking Projekt in Berlin ja endlich an den Start gegangen. Zum Thema hatten wir schon das ein oder andere Mal den pharmazeutischen Koordinator des Projekts, Tibor Harrach. Der ist auch heute wieder mit am Start und wird mir hier Rede und Antwort stehen. Aber wir haben auch einen neuen Gast. Tibor hat Tizian mitgebracht. Tizian Kessler, er leitet die Beratungsstelle Misfits. Das ist ja einer der Standorte, wo ihr die Substanzproben abgeben könnt. Beide werden mir verraten, was für Substanzen wurden denn im letzten Jahr getestet, mit welchem Ergebnis und natürlich, was müsst ihr als Konsument, als Konsumentin da beachten. Ich würde sagen, ihr beiden, ihr stellt euch am besten nochmal vor. Tibor, fang doch bitte an.
Ja, ich bin Tibor. Ich bin der pharmazeutische Koordinator des Drug-Checking-Projekts und bin schon lange in der Drug-Checking-Bewegung, schon damals bei Eve und Rave und dann in der Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg, wo wir das politisch vorbereitet haben und jetzt in der Umsetzung.
Ich bin Tizian. Ich leite die Beratungsstelle Misfit, einen Standort, an dem Substanzen im Drug-Checking abgegeben werden können.
So, Tibor, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Im vergangenen Jahr bist du schon unser Gast gewesen. Da haben wir ein bisschen über das Drug-Checking gesprochen. Damals war es eher theoretisch, weil ihr wart noch nicht im Betrieb sozusagen. Das sieht jetzt anders aus. Was genau ist denn das Drug-Checking? Erklär's noch einmal ganz kurz für die Zuhörenden, die vielleicht die alte Folge noch nicht kennen.
Ja, beim Drug-Checking haben Konsumentinnen illegaler Substanzen die Möglichkeit, bei uns die Substanzen abzugeben im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir bringen die Substanzen ins Labor. Dort werden sie analysiert und zwar wird geguckt, welche Substanz ist da drin, in welcher Menge ist die Substanz drin und sind da möglicherweise Verunreinigungen drin, die da nicht reingehören. Dieses Ergebnis bekomme ich dann zurückgemeldet, kommentiere es entsprechend, dass es für den Konsumenten, für die Konsumentin verständlich ist und die Beraterinnen, die sozialpädagogischen Beraterinnen in den verschiedenen Beratungsstellen melden dann dieses Ergebnis zurück und erklären es auch. Was bedeutet das? Wie muss ich möglicherweise dosieren und was habe ich zu beachten, wenn da eine Verunreinigung drin ist? Wichtig ist, dass das Drug-Checking-Projekt ein Kooperationsprojekt ist. Da ist Fixpunkt dabei, Drogenhilfeeinrichtungen. Die Schwulenberatung ist dabei, Vista ist dabei und auch ganz wichtig, das Labor, das Institut für gerichtliche und soziale Medizin, die für uns die Analytik machen.
Tizian, jetzt hat Tibor schon gesagt, die Abgabe ist möglich. Ich glaube, an drei Standorten ist das der Fall. An welchen drei Standorten kann ich denn meine Substanzen testen lassen?
Also es gibt drei Standorte in Berlin. Einer ist in Schöneberg bei der Schwulenberatung und inzwischen zwei in Kreuzberg. Einmal der Standort von Fixpunkt und unser Standort.
Und jetzt, wer kann das alles machen? Gibt es da Einschränkungen?
Also das Angebot richtet sich ausschließlich an Menschen, die volljährig sind und die Substanzen selbst konsumieren möchten.
Ach so, okay. Ich kann jetzt nicht quasi, wenn ich eine besorgte Mutter bin, habe was gefunden in der Tasche meines Sohns. Das macht ihr dann nicht, oder was?
Nee, dann kann man die Substanz bei uns nicht abgeben.
Tibor hat schon gesagt, in wenigen Tagen bekommt man dann das Ergebnis und was bedeutet denn innerhalb weniger Tage?
Also wenn man bei Misfit am Dienstagabend seine Substanz abgibt, haben wir das Ergebnis in der Regel bis Freitagnachmittag so vorliegen, dass wir es an Konsumentinnen weitergeben können. Also das dauert etwa 2-3 Tage, bis wir abschließend das Ergebnis übermitteln können. Es gibt allerdings auch so Problemfälle. wenn da zum Beispiel irgendwie eine ganz neue Substanz drin ist, die bisher noch nie vorgekommen ist, oder das Labor an spezielle Messgeräte ran muss, dann kann es auch mal ein paar Tage länger dauern.
Tizian, du hast ja eben schon gesagt, 18 muss man sein, man muss seine Substanzen auch selbst abgeben, kein anderer kann das für jemanden tun. Wie hoch ist denn die Nachfrage und wie ist denn so der Altersdurchschnitt?
Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben lange Warteschlangen vor den Einrichtungen zu verbuchen. Und das Alter ist zwischen 18 und 76 Jahren. Also die älteste Person, die Substanzen abgegeben hat, war 76. Und der Altersdurchschnitt liegt bei Mitte 30.
Die langen Warteschlangen, wie sind die Öffnungszeiten nochmal und wie lang sind denn die Warteschlangen? So ungefähr wie vom Berghain muss ich da mit 3 Stunden rechnen.
Teilweise ist es so, dass Menschen sehr früh vor den Vergabezeiten der Tickets sich schon auf den Weg machen und es gibt Menschen, die standen schon, glaube ich, 3 Stunden vor der Tür.
Wow, Was sagt die Auswertung noch? Was kannst du sonst noch so vom Betrieb sagen?
Also wie ich eben schon gesagt habe, der Altersdurchschnitt liegt bei Mitte 30. Was wir beobachten konnten, ist, dass ein Drittel der UserInnen unter dem 30. Lebensjahr ist und circa 80% der Menschen, die Substanzen abgeben, noch gar keinen Kontakt zur Suchthilfe hatten. Und das Motiv meist Schadensminimierung und Vermeidung von Drogennotfällen ist oder eben Langzeitfolgen zu verhindern.
Ja, jetzt hast du ein bisschen was zur Motivation erzählt, Tizian. Erzähl mir doch auch nochmal, wie der Beratungsablauf ist. Tibor hat das in der alten Folge schon beschrieben, aber für die, die jetzt heute zum Thema Drug Checking zum ersten Mal einschalten, wie muss ich mir das denn vorstellen?
Also es ist erstmal ganz wichtig auch nochmal zu sagen, dass kein Beratungszwang herrscht. Ne? Das ist ein Angebot, was jeder von uns erhält. Und da beobachten wir auch, dass das jeder erstmal gerne annimmt.
Wie fängt es denn an? Also ihr habt schon gesagt, ich muss, wenn ich Interesse habe, an einem der 3 Standorten während der Öffnungszeiten kommen. Kann ich mir da auf eurer Seite einen Termin buchen oder muss ich da wirklich mich in der langen Schlange 3 Stunden lang quälen?
Man kann leider keinen Termin buchen. Es ist so, dass auch auf der Website nochmal dasteht, ab wann wir mit dem Drug-Checking starten an den jeweiligen Standorten. Es ist so, dass bei uns die Abgabe um 17 Uhr beginnt und mit Beginn der Abgabe vergeben wir Wartetickets raus und wir öffnen die Türen für die Drug-Checking. Menschen um 17 Uhr vergeben Warteticket und dann wartet man, bis seine Nummer aufgerufen wird und dann kommt es zu dem Beratungsgespräch, wo die Abgabe der Substanz dann auch passiert.
Das ist aber, glaube ich, jetzt ein Unterschied. Ich glaube, als ihr gestartet seid, hat man das Ergebnis ein paar Tage später bekommen, ne? Aber jetzt habe ich schon die Möglichkeit, am selben Tag mein Gespräch dann auch zu und die Ergebnisse zu erfahren.
Ach so, wir müssen nochmal unterscheiden. Also es gibt die Eingangsberatung, wenn ich vor Ort bin, und dann nochmal das Beratungsgespräch bei der Ergebnismitteilung. Also wenn wir dann darüber sprechen, was ist jetzt der Befund der abgegebenen Substanz.
Und was bekomme ich dann für Informationen bei der Eingangsberatung, wenn ihr noch gar nicht wisst, was ich für Substanzen habe? Was gibt ihr mir da so für Infos mit an die Hand? Ist das von Substanz zu Substanz? Variiert das wahrscheinlich, ne?
Also genau, es variiert von Substanz zu Substanz. Manchmal geht es um Substanzen, die abgegeben werden, aber auch in dem Gespräch geht es darum, sich Informationen über andere Substanzen zu bekommen. Dann geht es in dem Beratungsgespräch auch darum, sich einen Überblick über gegenwärtige Konsummuster zu verschaffen und auch mit Statistik, also Fragen, die zur Statistik dienen, mit zu erheben.
Okay, Tibor, jetzt hat Tizian schon gesagt, das Angebot in Berlin nach wie vor ist da reges Interesse. Es wird gerne angenommen. Jetzt, welche Substanzen kann ich nochmal abgeben und was wird denn so am meisten von euch analysiert?
Also prinzipiell kann man alle psychoaktiven Substanzen bei uns abgeben, die jetzt nicht staatlich reguliert sind hinsichtlich Herstellung und Abgabe. Ja? Das sind Betäubungsmittel, ja, wie zum Beispiel Kokain, MDMA, Ecstasy, Amphetamin oder Amphetamin-Speed, Koffeingemische, was wir so als Speed bezeichnen, die ganzen Katinone, LSD-Derivate gelegentlich und selten auch mal Heroin. Also man sieht schon, es sind einmal etablierte Substanzen und zum anderen sind es auch Substanzen, die man zu den neuen psychoaktiven Substanzen zählt, die jetzt nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind und die ständig neu erfunden werden, auftauchen, für eine Weile konsumiert werden und dann oft wieder verschwinden.
So ein Drogentrend, den ich als Freizeitkonsumentin im Clubbereich, aus dem Clubbereich wahrnehme, ist die steigende Nachfrage nach Mephedron. Da gibt es ja auch verschiedene, Variationen. Tibor, was beobachtest du da?
Ja, das war die große Überraschung beim Truck-Checking-Projekt, dass wir sehr viele Katinone entgegennehmen. Mephedron ist auch ein Katinon. Das sind so Substanzen, die werden synthetisch hergestellt und liegen im Wirkspektrum zwischen Amphetamin, Kokain und MDMA, also zwischen Stimulation, empathogener Wirkung, entaktogener Wirkung. Und es gab ja, bevor wir mit dem Drug-Checking-Projekt begonnen hatten, eine Befragung innerhalb der Berliner Partyszene, der sogenannte Supra-Survey. Da liefen Katinone und Mephedron noch unter ferner Liefen. Und bei dem Drug-Checking hat uns wirklich sehr überrascht, dass wir circa ein Viertel der Substanzen, die wir entgegennehmen, den Katinonen zuzurechnen ist. Und meistens werden diese Katinone als 4 MMC, das ist das klassische Mephedron, abgegeben oder auch als 3 MMC. Und was wir eben feststellen ist, dass fast immer diese Katinone falsch deklariert sind. Das heißt, da ist dann kein 3 MMC oder 4 MMC drin, sondern ein Katinon, aber ein ganz anderes, dass die dann auch andere Wirkungen haben und vor allem auch andere Nebenwirkungen haben und möglicherweise auch anders dosiert werden müssen.
Das ist auf jeden Fall spannend und auch ein wertvoller Hinweis, wem das ganze 3 MMC, 2 MMC, 4 MMC nichts sagt, der hört am besten in die alte Folge rein, denn zum Mephedron haben wir ja bereits eine Folge gemacht. Ich finde das jetzt sehr spannend. Damals hattest du auch, glaube ich, berichtet, dass Speed sehr verunreinigt. Ich glaube, die Qualität, wenn man es so sagen kann, lag bei 40% oder so. Wie sieht es da aus im Bereich der Amphetamine?
Ja, also bei Amphetamin, bei Speed, sehen wir in der Regel einen relativ niedrigen Amphetamingehalt. Der ist meistens 20% und kleiner. Und
wow.
Und wir sehen meistens einen sehr hohen Koffeingehalt. Der kann bis zu 80% sein oder sogar mehr.
Also ist es dann Koffeinpulver, was ich mir durch die Nase baller für teuer
Koffein
Geld?
Koffein mit ein bisschen Amphetamin. Aber wir sehen zum Teil auch Speedproben, wo dann ganz hohe Amphetamingehalte auf einmal drin sind von 70% und mehr. Also man kann sich nicht darauf verlassen, sondern man muss tatsächlich, um zu wissen, was man da hat und konsumieren möchte, seine Probe bei uns abgeben und dann eben die 2-3 Tage warten. Und dann weiß man, was man hat.
Ich mache mir doch einen Termin, Tibor. Was ist denn außerdem noch die aktuelle Entwicklung in Europa oder vielleicht auch in Berlin, was du da vielleicht so an Trends oder Tendenzen vielleicht verraten kannst?
Ja, also die aktuellste Entwicklung, die wir jetzt sehen, hier in Berlin und mittlerweile auch europaweit, ist die starke Verunreinigung vom Kokain. Bis zum letzten Jahr war das so, dass der Kokaingehalt europaweit immer weiter angestiegen ist. Also wir waren schon im Durchschnitt über 80% Kokainhydrochlorid in den Kokainpulvern. Und seit Jahresbeginn haben wir hier in Berlin beobachtet, dass wir einen massiven Einbruch in der Kokainqualität zu verzeichnen haben. Der Kokaingehalt ist stark runtergegangen, zum Teil weniger als 50%. Und dafür taucht jetzt vermehrt ein synthetisches Lokalanästhetikum im Kokain auf, das sogenannte Procain, wurde früher mal beim Zahnarzt eingesetzt.
Also nicht mehr Lidocain?
Lidocain ganz selten, sondern vor allem Procain. Na? Und das ist eben ein Betäubungsmittel, was tatsächlich, wenn man es in den Mund einbringt, dann die Mundschleimhaut betäubt. Beim sogenannten Zungentest meint man dann, wie das Kokain ja auch tut. Ja? Man hätte hier vielleicht besonders gutes Kokain, weil es so stark betäubt. Aber in Wirklichkeit ist es nicht das Kokain, sondern es ist das Brucain. Und das hat keine psychoaktive Wirkung und kann aber durchaus heftige Nebenwirkungen haben, auch lebensgefährliche Nebenwirkungen, insbesondere dann, wenn man das Kokain, das vermeintliche Kokain spritzt. Ja. Und dann kann es auch durch Brucain zu Todesfällen kommen.
Welche Nebenwirkungen hat es denn sonst noch, vielleicht auch beim nasalen Konsum, wovon ich ausgehe, dass das immer noch die häufigste Konsumform ist?
Also es führt zu Irritationen in den Schleimhäuten, kann es führen. Ja. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Ja. Das sind vielleicht so die wesentlichen Nebenwirkungen. Und wenn man es jetzt ganz hoch dosiert, kann es auch sein, dass erstmal bestimmte Gehirnfunktionen stark übererregt werden, dass man sehr hippelig ist, sage ich mal. Und wenn man es jetzt ganz hoch dosiert, diese Gehirnfunktionen dann aber auch ausfallen können. Ja. Das macht das so problematisch. Mhm. Und wir sind ja mit unserem Drug-Checking-Projekt europaweit vernetzt im sogenannten TEDI-Netzwerk. Ja, das ist praktisch der Verbund aller europäischen Drug-Checking-Projekte. Und dort werden dann solche Daten auch untersucht und in eine Datenbank eingegeben. Und wir sehen diesen Trend, dass Kokain auf einmal mit Brucain so stark verunreinigt ist. Also in Berlin sind es über 50% der Kokainproben, die mit Brucain verunreinigt sind, sehen wir europaweit und mit bestimmten Schwerpunktländern. Also wir sehen es vor allem in den deutschsprachigen Ländern, also Berlin, dann die Schweizer Drug-Checking-Projekte und Österreich sieht es. Wir sehen es in UK und in Slowenien. Und in Frankreich scheint es gerade anzusteigen mit dem Brucain im Kokain.
Ist auch irgendwie merkwürdig, ne, dass zur Corona die Qualität so gut war und dass sie jetzt so nachlässt. Hast du da Tendenzen für, worin es liegen kann? Hat man da eine Erklärung?
Das ist wirklich rein spekulativ. Ich meine, es gibt einen gewissen zeitlichen Zusammenhang zu so mega Großsicherstellungen, die Polizei und Zoll zum Beispiel im Hamburger Hafen gemacht haben. Es gab ja diese Operation Plexus, die ja auch in den Medien sehr präsent gewesen ist. Ob das damit zusammenhängt, dass sozusagen erstmal weniger Kokain aus Südamerika nach Europa gekommen ist und das kompensiert worden ist durch das Brucain, das ist Spekulation.
Was sollten denn jetzt aktuell gerade auch die Kokainkonsumentinnen demnach noch beachten, außer dass der Zungentest jetzt nichts mehr hilft?
Genau, also auf den Zungentest kann man sich nicht verlassen. Also wir raten eben immer und fast, und das bei allen Substanzen, erstmal vorsichtig anzutesten, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, Drug-Checking in Anspruch zu nehmen, also erstmal eine kleine Menge zu nehmen, zu gucken, welche Wirkungen treten ein und welche Nebenwirkungen treten ein, bevor man dann vielleicht die Portion nimmt, die man für sein Konsumereignis angedacht hat. Und am besten ist es natürlich, wenn man Drug-Checking in Anspruch nimmt.
Ja, es ist ja leider in Deutschland immer noch so, dass es nicht vor dem Club angeboten werden kann, ne? Wie es zum Beispiel, wie man das vielleicht aus der Schweiz kennt. Und was ist jetzt für die Ecstasy- und MDMA-Konsumentin? Mephedron, hast du auch gesagt, dadurch, dass es oft nicht so deklariert ist, was man, oder weil man oft nicht das hat, was man meint zu haben, macht es da vielleicht auch Sinn, weil die Wirkdauer und Wirkintensität variiert. Was hast du da noch für NutzerInnen-Tipps für Ecstasy und MDMA?
Also generell sollte man, wenn man solche Substanzen konsumiert, sich vorher mal genau informieren, welche Wirkungen und Nebenwirkungen gibt es da, welche Safer-Use-Strategien kann ich mir dazu aneignen. Dann auf diversen Drug-Checking-Seiten, also zum Beispiel auf unserer oder auf denen der Kollegen aus Zürich oder Wien, mal gucken, was so zurzeit an Verunreinigungen unterwegs ist. Und wenn man dann konkret konsumiert, dann wirklich die basalen Safer-Use-Regeln einhalten, nämlich immer erstmal eine kleine Menge antesten, bevor man dann die Portion nimmt, die man für den Abend zum Beispiel sich überlegt hat. Und immer auf sich und seinen Körper und auch auf seine Umgebung achten. Und wenn man merkt, jetzt kommen irgendwelche Nebenwirkungen und Probleme auf einmal auf mich zu, die ich mit der Substanz nicht in Verbindung gebracht habe, dann sollte man auch möglichst schnell dann sich auch ärztliche Hilfe zum Beispiel holen.
Hm. Eingangs hattest du irgendetwas von Verunreinigungen, für die man bestimmte oder andere Testverfahren braucht. Stichwort HMCA, was ist da jetzt? Was kannst du dazu vielleicht noch sagen?
Also M-Alpha-HMCA, das ist eine spezifische Syntheseverunreinigung, die bei der MDMA-Herstellung auftauchen kann, wenn sie nach einem bestimmten Syntheseverfahren hergestellt wird. Und in einem sehr geringen Prozentsatz von MDMA-Proben oder Ecstasy-Tabletten finden wir diese Syntheseverunreinigung. Und wenn das der Fall ist, dann warnen wir davor und stellen dann die Probe, also das Bild der Ecstasy-Tablette, auf unsere Homepage und erklären das. Und bei diesen Syntheseverunreinigungen muss man natürlich sagen, dass wir da wenig Daten zu haben, wie die wirken und welche Risiken davon ausgehen. Und darum raten wir, wenn wir solche Syntheseverunreinigungen sehen, erstmal grundsätzlich davon ab, so ein Produkt zu nehmen. Und unser Labor ist da wirklich sehr gut und auch sehr engagiert und versiert. Und wir hatten am Anfang sehr viele unbekannte Substanzen in unseren Proben ausgewiesen und entsprechend auch auf der Homepage davor gewarnt. Und das Labor hat jetzt peu à peu diese unbekannten Substanzen strukturmäßig aufgeklärt, und so dass wir jetzt in vielen psychoaktiven Substanzen spezifische Syntheseverunreinigungen erkennen, die ausweisen im Analyseergebnis und dann entsprechend auch auf der Homepage eine Warnung dafür rausgeben.
Ja, wobei man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, ne, so ein Körper ist ja auch immer so eine ganz, selbst wenn man weiß, was es für eine Substanz ist, der Körper ist ja auch sehr tagesformabhängig. Man kann ja nie so zu 100% sagen, wie ich jetzt persönlich auf etwas reagieren werde. Tizian, wie können denn auch Menschen von eurem Angebot profitieren, die vielleicht jetzt nicht aus Berlin kommen, weiß ich nicht, Schwester in Kassel, kann ich die mitnehmen?
Theoretisch kann man die Schwester in Kassel mitnehmen. Es ist wichtig zu sagen, dass das Angebot immer im persönlichen Kontakt stattfindet. Also man kann keine Substanzen postalisch zusenden. Und das Drug-Checking-Angebot außerhalb von Berlin zu nutzen, kann man, indem man die Website nutzt und sich dort die aktuellen Warnungen anschaut, was ist so im Umlauf.
Aber ich kenne natürlich, ich meine, wir sind natürlich auch die eine der größten Europas Partymetropolen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Feiertouristinnen gibt, die sich denken, Truck-Checking, was ja auch mega Sinn macht. Also die das Angebot in ihrem Heimatland nicht haben und hiervon profitieren möchten. Grundsätzlich 14 Tage Urlaub kann ich schon machen, oder? Wenn ich aus Spanien komme.
Ja, also theoretisch kannst du das so machen. Es richtet sich jetzt nicht ausschließlich an Menschen,
die hier wohnen. Das war meine Frage. Ja. Muss ich jetzt den Personalausweis mitbringen? Und wenn ich hier nicht gemeldet bin, kann ich leider nicht davon partizipieren.
Nein, keiner muss einen Ausweis zeigen. Das würde wäre sehr problematisch, weil das Angebot ist zu 100% anonym. Also man muss keinen Namen sagen, man muss auch nicht sagen, wo man herkommt. Genau, also wenn man ein Warteticket ergattert, dann ist es egal, ob du aus Berlin kommst oder vielleicht auch außerhalb von Berlin.
Okay, ihr habt's gehört, ihr werdet anonym und ihr werdet wertfrei beraten. Tibor, es ist ja jetzt schon einiges passiert, also Truck-Checking seit einem Jahr ist am Start. Wie kann ich denn, beziehungsweise wie wird es perspektivisch aussehen, wie wird es sich weiterentwickeln? Kriege ich jetzt endlich die Teststationen vor den Clubs?
Also das ist erstmal nicht absehbar. Das ist noch so Zukunftsmusik, muss man sagen. Ja, wenn die Politik das möchte, dann muss sie das eben auch entsprechend artikulieren und dafür Mittel zur Verfügung stellen. Soweit sind wir zurzeit noch nicht. Also was wir aber hoffen, ist, dass wir die Kapazitäten, die Analysekapazitäten und auch die Kapazitäten für die sozialpädagogische Beratung ausbauen können, sodass mehr Menschen von diesem Angebot profitieren können.
Wie stehen da die Chancen gerade, wenn ihr sagt, die Nachfrage ist so groß und die Leute stehen Schlange? Dann ist die Politik da gewillt, die Erfolge zu sehen, oder ist die es immer noch so ein bisschen, Drogenkonsum, da rein wollen wir gar nicht investieren. Safer Use, wer konsumiert, konsumiert. Alles eine Bagage.
Also ich würde erst mal sagen, dass die Politik aufgeschlossen ist. Wir treffen uns auch gelegentlich mit verantwortlichen Politikerinnen und die sind da immer sehr interessiert und die Gespräche laufen konstruktiv ab und die Politik nimmt auch zur Kenntnis, dass wir dieses Angebot haben, was sehr stark frequentiert ist und wo die Nachfrage viel höher ist, als wir Kapazitäten haben. Das spiegelt sich auch in parlamentarischen Anfragen im Abgeordnetenhaus zum Beispiel wieder, wo dann abgefragt wird, wie viel nehmen das Angebot in Anspruch und wie viele Menschen müssen wir abweisen. Also das zeigt ja schon mal, dass da ein Interesse vorhanden ist. Und was jetzt zurzeit läuft, ist eine wissenschaftliche Evaluierung unseres Angebots. Und dann wird das Ergebnis sich angeguckt und wir hoffen sehr, dass dann, wenn das positiv ausfällt, von dem wir stark ausgehen, dass dann auch entsprechend die Mittel aufgestockt werden können und wir das Angebot ausweiten können.
Dafür drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Es gibt ja auch Drug-Checking-Projekte, wie zum Beispiel auf der Fusion, wo man, finde ich, auch große Erfolge gefeiert hat, weil, wenn ich mich recht erinnere, sind ja auch die Drogennotfälle im Vergleich zu den Vorjahren statistisch gesehen gesunken. Das sind ja dann so.
Ja, also davon ist auszugehen, dass wenn man so ein Drug-Checking-Angebot macht, was ja so Zielsetzung hat, Schadensminimierung zu betreiben, auch Aufklärung zu betreiben, dass die Ergebnisse von den Konsumentinnen eben angenommen werden und dann entsprechend auch in Konsumverhalten umgesetzt werden, in risikoärmeres Konsumverhalten. Vorher gab es ja überhaupt keine Möglichkeit. Ja, man wusste nicht, dass da Prokain in dem Kokain ist oder dass da eine Ecstasy-Tablette unterwegs ist, die nicht 120 Milligramm MDMA enthält, sondern auf einmal 260 Milligramm, was dann für eine junge Frau durchaus ein lebensgefährliches Risiko beinhaltet. Und wenn ich so eine Ecstasy-Tablette habe, die gecheckt ist und ich weiß, die ist so stark überdosiert, dann teile ich natürlich die Tablette und reduziere dann entsprechend mein Risiko.
Ja, Tibor, Tizian, vielen, vielen Dank. Das war's von uns an dieser Stelle. Der Nachtschatten-Podcast, der wird ja ermöglicht von Sonar, Safer Nightlife Berlin. Und Andrea, die können ja mehr als nur Podcast. Welche Angebote habt ihr denn außerdem?
Wir bieten beispielsweise Informationsstände auf Partys in Berlin, egal ob es ein Club ist oder ein Kollektiv, wendet euch einfach an uns und wir schulen auch euer Clubpersonal und bieten auch unterschiedliche Workshops für UserInnen. Das klingt spannend, dann schreibt uns doch @sonar-nightlife.berlin oder check unsere Webseite aus. Und wenn du den Podcast spannend findest, dann lass uns doch einfach mal eine Bewertung da.